Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 218. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. In dieser Ausgabe geht es wieder um rechtliches Thema und wie in der Vergangenheit haben wir uns zu den sehr tiefen rechtlichen Themen immer Hilfestellung geholt bei unserem befreundeten Partner-Podcast, dem Paytech Talk Podcast. Und in dieser Folge geht es um die Neuerungen im Bereich der Kryptoregulierung, Kryptowerte und Krypto-Verwahrgeschäft. Den Podcast bestreiten auf der Host-Seite der Frank Müller von Aderhorn von Paytech Talk, der Kilian Thalhammer von Payment and Banking, von unserem Payment Banking Team, der Hartmut Gießen als Gast, der auch bei uns schon ein paar Mal im Podcast war, von der Sutor Bank, und Martin Kreitmeier, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Tangani aus München. Das Unternehmen fokussiert sich auf Blockchain und bietet Wallet as a Service und eigene Blockchain-Lösungen in der Cloud. Bevor wir reingehen in das Thema, der Dank an unsere Sponsoren und dass hier alles nicht möglich wäre. Im ersten Schritt an die Kollegen von InnoPay, die ihr vielleicht letztes Jahr schon vom Podcast kennt, sind wieder Sponsor, auch in diesem Jahr wieder. InnoPay ist eine Beratung rund um digitale Transaktionen. Sie unterstützen Unternehmen, öffentliche Institutionen im Bereich der digitalen Innovation und Transformation von der Strategie bis zur Umsetzung, bieten Beratungsdienstleistungen an der Schnittstelle von Business und Technologie als auch Regulatorik. Der zweite Sponsor sind Mastercard, die gerade erst in Skandinavien eine große Übernahme abgeschlossen haben. Herzlichen Glückwunsch dafür. Passt total in die Vocalink-Übernahme. Mastercard, glaube ich, braucht man nicht mehr großartig erklären. Jeder kennt Mastercard, internationales Payment-Scheme, was mehr und mehr jetzt auch im Bereich Debit und Interbanken-Processing Gas gibt. Dann haben wir die Kollegen von smartsteuer.de/fintech. Smartsteuer sagt, glaube ich, selbst aus, ist Steuererklärung auf die smarte Art und Weise. Steuererklärung wie im Fintech-Stil. Sie können Fintechs und Digitalbanken noch attraktiver machen. Zusätzlicher Service im Partnermanagement ohne Entwicklungsaufwand, Umsatzbeteiligung für Partner ohne künstliche Intelligenz, die sich auszahlt, denn die Steuererklärung ist kein Rocket Science mehr. Die Partner können mit der Kooperation mit Smartsteuer belegen, dass sie echte Innovationstreiber sind. Mehr Informationen unter smartsteuer.de/fintech. Und last but not least stellt sich unser anderer Sponsor FinCompare mit seinem eigenen Spot vor.
FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die 5 Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
Ja, vielen Dank, das war's. Jetzt gehen wir gleich in Medias Res und ich übergebe das Wort an Frank Müller, den Host vom Podcast.
Wir werden uns heute über ein sehr, sehr spannendes Thema unterhalten. Es geht um die Umsetzung der 5. Europäischen Geldwäscherichtlinie und in diesem Zusammenhang um eine Neuerung im Bereich Kryptoregulierung. Zu diesem Thema habe ich heute sehr kompetente Gesprächspartner einladen können. Da freue ich mich schon sehr darauf. Ich werde nämlich heute mit dem Kilian Thalhammer von der Wirecard bzw. Payment and Banking, mit Hartmut Gießen von der Sutor Bank und mit Martin Kreitmeier von Tangany. Spricht man das so aus, Martin?
Ja, Tangany oder Tangany.
Tangany unterhalten. Ja, ich würde vorschlagen, stell euch doch einmal kurz vor, Kilian, wenn du vielleicht beginnen magst, dann Hartmut, dann Martin, damit unsere Zuhörer wissen, wer heute spricht und was ihr für einen Background habt.
Gerne, Frank. Danke dir für die Einladung für heute am Samstagnachmittag. Man sieht, das Thema verspricht Spannung, sonst wären wir gar nicht am Samstagnachmittag zur Aufzeichnung bereit. Ja, wie du gesagt hast, Kilian Thalhammer, beruflich im Moment verantwortlich für die Produkte der Wirecard, also VP Product Wirecard. Und parallel gebe ich noch mit das Thema Payment und Banking heraus, auch ein Parallel-Podcast, wo wir ja immer ganz viel zusammen mit Paytech Law auch machen. Und freue mich auf die Diskussionsrunde über das zwar eher rechtliche Thema, aber trotzdem ein Thema, das, glaube ich, im normalen Markt auch große Relevanz erzeugen wird.
Absolut. Vielen Dank, Kilian. Hartmut.
Ja, Hartmut Riesen. Ich mache seit 2012, 2013 das Fintech Business Development bei der Sutter Bank. Wir entwickeln seitdem eine Banking-Plattform und neben den klassischen Themen Lending, Payment, Investing und Lending, Payment, Banking und Investment und Savings. Beschäftigen uns auch schon seit 2016 mit Krypto-Use-Cases, haben auch schon seit 2016 so die ersten Fiat-Konten an der Schnittstelle zur Bitcoin-Blockchain und auch zur Ethereum-Blockchain betreiben die auch noch und sind im Moment ziemlich tief in verschiedenen Krypto-Projekten drin, wo wir auch, glaube ich, so in den nächsten 2-3 Wochen auch ganz coole Announcements machen können. Und in der Eigenschaft verfolge ich natürlich auch all das, was für Banken wichtig ist in Sachen Kryptoregulierung, Kryptobilanzierung, Kryptoprozesse. Also all das, was wichtig ist, um Krypto-Geschäftsprozesse oder Krypto-Business-Modelle in regulierten Umgebungen umzusetzen.
Vielen Dank, Hartmut. Ja, Martin, dann du bitte noch.
Gerne, genau. Martin Kreitmeier. Ich bin einer der Co-Founder von Tangany. Wir sind ein Münchner Startup im Blockchain-Bereich und unsere Technologie ist eine Lösung für Unternehmen, die mit Blockchain arbeiten möchten und nicht so genau wissen, wie sie jetzt an das Thema rangehen und wie sie das Ganze technologisch lösen können, um sich dazu mit der Blockchain zu verbinden. Und unser Service Wallet as a Service, wie wir es nennen, ist eine Cloud-Lösung, was wie eine Art Custody Wallet quasi für Unternehmen nutzbar ist und unseren Unternehmen oder Kunden kommen aus sämtlichen Branchen und aus der kompletten Europäischen Union. Und da werden wir auch regelmäßig gefragt, wie sieht es denn rechtlich aus, bei uns aus, bei denen aus, wenn sie einen Token issuen, worauf müssen sie achten? Und das ganze Thema Regulatorik gewinnt da immer weiter an Wichtigkeit, sage ich mal. Und insofern ist es sehr spannend, jetzt gemeinsam mit euch über den neuen Entwurf zu diskutieren.
Klasse, vielen Dank. Ja, es verspricht eine interessante Runde zu werden, interessantes Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt mit absoluten Profis heute zu tun. Ich freue mich da also wirklich drauf. Vielleicht, bevor wir in das Thema einsteigen und ich so ein bisschen Background dazu gebe, was sich denn im Rahmen der Umsetzung der Geldwäscherichtlinie jetzt so getan hat, kann einer oder mag einer von euch vielleicht mal ganz in einfachen Worten ganz grob erklären, was ist denn eigentlich eine Kryptowährung, was ist ein Token, was ist da der Unterschied, damit wir vielleicht auch diejenigen abholen, die vielleicht noch nicht so tief in dem Thema Krypto drin stecken wie wir. First come, first serve.
Du, bei den einfachen Sachen fange ich gerne an, bevor es zu kompliziert wobei es auch meiner Meinung nach die Unterscheidung nicht total einfach ist, also bezüglich zwischen Kryptowährung oder auch Coin und Token. Ich glaube, man muss zwei Sachen da unterscheiden. Das eine ist der Use Case, für das ich das jeweilige, in Anführungsstrichen, Ding, heißt halt Coin oder Token, verwende. Da bin ich beim Token sehr, sehr viel breiter. Ein Token kann jede Menge unterschiedlicher Use Cases haben. Ja, das kann eine Art Währung sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Ja, das kann ein digitales Asset sein, das kann in Anführungsstrichen ein Mittel für ein Buchhaltungs-Use Case, eine Anzahl von, also Repräsentanz von irgendwelchen, also ein Use Case getriebenes Wert sein und so weiter. Also da ist es sehr, 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 sehr breit, sehr, sehr nischig teilweise auch. Es gibt Use Cases, da sind Tokens nur für ganz, ganz wenige geschlossene Systeme zu verwenden. Während ein Coin im Prinzip eigentlich den Sinn eines Zahlungsmittels hat. Ja. Also das ist die Use-Case-Unterscheidung, und es gibt auch eine technologische Unterscheidung. Ein Token ist aus meiner Sicht immer auf einer bestehenden Plattform aufgebaut, in der Regel Ethereum, während ein Coin meistens eine eigene technologische Plattform hat. Das kann ein Derivat, eine Ableitung von irgendwelchen bestehenden Blockchains hat, aber am Schluss ist es eine isolierte Plattform, während Token woanders drauf basiert. So würde ich unterscheiden.
Also ich finde immer ganz hilfreich die Definition, die BaFin auch selbst gebracht hat, dass wir Währungstoken haben, jetzt unabhängig davon, was für eine Blockchain da drunter ist, die in erster Linie Zahlungsfunktionen haben und die auch keinen anderen Wert haben als den Angebot und Nachfrage auf gewissen Börsen ihnen zumisst. Dann haben wir den Utility-Token, der mehr oder weniger vereinfacht gesagt eine Art Gutschein ist für irgendwelche Dienstleistungen oder Services, die ich wahrnehmen kann. Und wir haben die Security-Token, die in irgendeiner Weise auf einen Wert in der Off-Blockchain-Welt verweisen, sei es eine Immobilie, sei es ein Wertpapier, sei es ein Kunstwerk, ein Auto oder was auch immer.
Ja, Martin, magst du was ergänzen?
Ich kann mich nur anschließen, genau. Ich sehe auch, dass die Definition Utility, Security und Currency, glaube ich, die wichtigere Klassifikation von Tokens ist und die sich auch global in sehr ähnlichen Art und Weise durchsetzt, sodass man da wirklich eine Kompatibilität mit anderen Ländern herstellt. Und die Unterscheidung Coin, Token, die ist, glaube ich, eher technologisch betrachtet, vielleicht ein bisschen spannender, aber in der Praxis dann doch nicht von dieser Relevanz wie eben diese andere Unterscheidung. Und soweit ich weiß, oder wie wir es unterscheiden, ist Coin, wie die anderen beiden auch schon erwähnt haben, einfach die native Währung einer Blockchain, während der Token ein künstlich erzeugtes Objekt ist, was jeder quasi veröffentlichen kann auf einer Blockchain. Aber wie gesagt, Utility, Currency und Security sind, glaube ich, die entscheidenden Unterscheidungen hier.
Klasse. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ja, ich würde vorschlagen, ich mache mal einen ganz kleinen Ausflug in die Regulatorik. Da müssen wir ein kleines Stück abtauchen. Ich halte es kurz, weil ich weiß, es ist eher langweilig, um dann eben sozusagen mit euch zu besprechen, was es denn für einen Impact möglicherweise auf die ganze Kryptoszene in Deutschland hat. Ob es gut, ob es schlecht ist, Vor- und Nachteile. Es ist ja so, dass wir keinen rechtsfreien Raum haben in der Kryptoregulierung. Kryptowährungen insbesondere sind ja schon länger reguliert. Die BaFin hat ja schon relativ früh die Cryptocurrencies oder die Kryptowährungen als Rechnungseinheit qualifiziert, und als solche ist es eben ein Finanzinstrument und unterfällt eben jetzt schon der Regulierung, insbesondere unter dem KWG, aber auch andere Gesetze sind da relevant. Was kam jetzt neu dazu? Also was ist sozusagen an dieser Regulierung, die schon besteht seit, jetzt, ich glaube 2013 war das erste Merkblatt, wenn ich es richtig erinnere, von der BaFin. Was ist jetzt neu dazugekommen? Im Zuge der 5. europäischen Geldwäscherichtlinie, der ja vorgesehen war, dass Wallet-Betreiber eben auch verpflichtet im Sinne des Geldwäschegesetzes sein sollen, hat der deutsche Gesetzgeber jetzt das Bundeskabinett, um es genau zu sagen, einen Gesetzentwurf zur Umsetzung eben dieser Richtlinie vorgelegt. Und in diesem Gesetzentwurf sind vor allen Dingen zwei Neuerungen drin im Vergleich zum Status quo. Wir haben einmal eine neue Legaldefinition im KWG, nämlich den sogenannten Kryptowert. Und wir haben auch einen neuen Erlaubnistatbestand im KWG, nämlich die Verwahrung eines solchen Kryptowertes. Da spricht man vom Kryptoverwahrungsgeschäft. Ja, was ist neu daran? Jetzt vielleicht erstmal anfangen, was ist ein Kryptowert? Und ein Kryptowert, ich lese jetzt mal die Legaldefinition vor und dann versuche ich es nicht mehr ganz so juristisch zu halten. Ein Kryptowert wird im Gesetz definiert als digitale Darstellung eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als, da kommt es wieder, Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. So, Mahlzeit. Ich würde vorschlagen, vielleicht wichtig noch, was fällt nicht unter diesen Begriff? Das ist ganz wichtig. Das musste man auch ausschließen, weil es sonst unter den Wortlaut gepasst hätte möglicherweise. Nicht unter diesen Begriff fallen gesetzliche Zahlungsmittel und vor allen Dingen auch kein E-Geld. So, jetzt bin ich mal so frech und gebe die Frage an euch mal weiter. Was fällt denn jetzt alles unter diese Definition? Das ist ja sehr technisch, sehr lang. Was würdet ihr sagen, fällt jetzt unter den Begriff Kryptowert? Kilian, magst du mal einsteigen?
Also ohne, dass es jetzt den, wie man sehr gewohnt ist, langen rechtlichen Satz im Detail analysiert habe, würde ich eigentlich sagen, sowohl alle Arten von Tokens, die wir vorher definiert haben, fallen darunter. Mhm. Gegebenenfalls auch noch Sachen, die man bis jetzt gar nicht in der Welt der Tokens verortet hat, also die es davor auch schon gab. Das kam so gerade ein bisschen in meinem Kopf, was ist denn mit den ganzen Loyalty-Währungen und so weiter. Aber auf jeden Fall alles, was wir an Token so haben, würde ich sagen.
Das sehe ich genauso. Also ich habe jetzt keinen juristischen Background, aber so von unserer Perspektive wird eigentlich so der komplette Blockchain-Markt damit eigentlich durchreguliert und die Unterscheidung dann Security oder Utility ist vielleicht dann am Ende gar nicht mehr so entscheidend, da überall im Grunde die gleichen Pflichten und Aufgaben auf den Emittenten warten und aus unserer Sicht eigentlich ganz positiv.
Also ich glaube auch von uns aus gesehen sind, glaube ich, alle Kryptowerte definiert oder fallen drunter, die jetzt für uns in konkreten Projekten wichtig sind. Was vielleicht nicht drunter fällt, das ist vielleicht dann später nochmal ganz interessant, Cash on Blockchain. Ne? Also wenn ich jetzt einen Euro auf der Blockchain, wo auch immer, habe, würde der ja nicht drunter fallen, wenn ich die Legaldefinition richtig verstehe. Mhm. Also da wären wir ja dann draußen, ne? aus dem Kryptowert. Also ein tokenisierter Euro oder Dollar würde nicht drunter fallen.
Aber nur, wenn er von der Zentralbank ausgegeben
wird. Genau, wenn er von der Zentralbank ausgegeben
wird. Ja. Ich meine, es gibt ja Stablecoins, die immer auf 1 Euro oder 1 Dollar
gepatcht sind. Die würden drunter fallen.
Genau.
Ja.
Genau. Vielleicht eine kleine Ergänzung aus rechtlicher Sicht. Also der reine Utility-Token, der fällt möglicherweise nicht drunter rechtlich. Warum sage ich möglicherweise? Ich finde es immer relativ schwierig, Utility-Token von anderen Token abzugrenzen, weil ein Token kann ja immer mehrere Funktionen haben. Also wenn ein Utility-Token, Hartmut, du hast es vorhin gesagt, eine reine Gutscheinfunktion hat, und auch sonst keine Investoren ähnliche Erwartungshaltung an die Wertentwicklung und so weiter beinhaltet, dann würde ein solcher Token da nicht drunter fallen unter diesen Kryptowert. Aber ich frage mich, ob es so unwichtig und er darf nicht handelbar sein. Aber ich frage mich, ob es diese reinen Token in der Praxis gibt. Vielleicht habt ihr ein Beispiel dafür. Ich habe keins parat,
das sich einfällt. Eher so ein Gegenbeispiel, ne, was in Amerika passiert ist. Da haben ja viele ICOs haben stattgefunden und man hat gesagt, ja, das sind die Utility-Token und deshalb fallen wir nicht unter die Regulierung. Und dann hat die SEC das quasi noch nachträglich gesagt. Also weil du gerade jetzt einen Gutschein verkaufst für eine Leistung, die es noch gar nicht gibt, die ja gerade erst mit dem Geld entwickelt wird, was du da reingesteckt hast, sind das alles grundsätzlich Securities. Und hat sie alle verklagt, die diese ICOs gemacht haben. Mhm. Da sieht man, wie schwierig das ist, einen reinen Utility-Token von einem Security-Token dann letztendlich definitionsscharf zu trennen. Das ist halt immer rechtsunsicher, glaube ich, wenn man sagt, ich habe einen Utility-Token, dann gibt es immer eine Argumentation, die dann vielleicht doch dazu führt, gerade wenn er handelbar ist, oder wenn du sagst, wenn Handelbarkeit schon es ausschließt, dass es nicht drunter fällt, dann hätten wir sowieso nicht, weil die meisten Utility-Token sind ja handelbar. Das ist genau. Eigentlich auch ihr Zweck.
Genau.
Ja. Und das heißt aber auch sowas wie Libra fällt runter, obwohl es an den Basket gekoppelt ist. Vermutlich wird es handelbar sein, fällt es 1:1 runter. Also wäre jetzt mal meine Sicht drauf. Oder seht ihr es anders?
Nee, fällt runter.
Absolut, sehe ich auch so.
Ja.
Also dann ist aber eure Einschätzung, wie ich es gesagt habe, eigentlich fällt alles drunter, was wir so am Markt haben, würde ich jetzt auch unterschreiben. Ich wollte dieses Beispiel Utility Token kurz anführen, aber ich halte es schon für schwierig zu sagen, naja, gibt es denn keine investorenähnlichen Erwartungen oder gibt es da keinen spekulativen Aspekt, weil das bestimmt ja nicht derjenige, der das Ding kreiert oder ganz schwer kreieren, weil wenn der Begehrlichkeiten weckt, so ein Token, und dadurch der Markt einen gewissen Wert sieht, dann kann ich nie ausschließen am Ende, dass es nicht doch Richtung Security Token abrutscht. Insofern würde ich mich auf diesen Aspekt auch gar nicht stützen. Okay, ich will vielleicht an der Stelle gar nicht mehr so tief drauf eingehen. Ich würde gerne nur ergänzend zu diesem, was ist ein Kryptowert, sagen, gilt jetzt damit, oder anders, ich führe es ein, es heißt jetzt nicht, dass mit der Einführung des Kryptowerts die bisherige Einschätzung der BaFin obsolet ist, dass nämlich eine Kryptowährung beispielsweise weiterhin unter den Begriff der Rechnungseinheit fällt und somit auch als solches, als Finanzinstrument erfasst sein kann. Das heißt, bei den auch heute schon bestehenden Erlaubnisvorbehalten für beispielsweise Eigenhandel, Finanzkommissionsgeschäft oder multilaterale Handelssysteme, die bleiben parallel bestehen. Das heißt, bloß weil ich jetzt in den Begriff des Kryptowerts reinfalle, heißt es nicht, dass sozusagen nur der Bereich für die Verwahrung reguliert ist, sondern es bleibt im vollen Umfang bei der bisherigen Einschätzung der BaFin. Auch zu dem Thema Security Token. Die können weiterhin Schuldtitel oder Vermögensanlagen darstellen. Da ändert sich also nichts dran. In dem Zusammenhang würde mich aber eure Auffassung vom Markt interessieren. Wir haben jetzt doch kein einheitliches Kryptoaufsichtsgesetz, wenn man so nennen will. Hättet ihr euch oder hätte der Markt sich gewünscht, auch im Sinne einer klaren Regelung und Regulierung, dass der Gesetzgeber hier einen großen Wurf macht und ein einheitliches Gesetz auf den Markt bringt? Oder sagt ihr, naja, so ganz einfach ist es nicht. Es wäre zwar wünschenswert, aber der Kryptobereich betrifft nun mal verschiedene Gesetze und verschiedene Produkte, sodass das vermutlich gar nicht machbar ist. Wie ist da eure Einschätzung?
Also von unserer Seite, von der Technologieseite und als Startup, das viel mit anderen Projekten zusammenarbeitet, die auch häufig Startups sind oder kleinere Unternehmen sind, ist es auf jeden Fall wünschenswert, einen einheitlichen Rechtsrahmen zu haben, der so einfach und verständlich wie möglich ist, da in den seltensten Fällen in den Projekten wirklich Juristen irgendwo involviert sind, sondern wir sind am Ende des Tages häufig einfach Techniker und BWLer, die zusammen einen Use Case realisieren wollen über Blockchain. Und das ganze rechtliche Thema ist immer wieder eine sehr, sehr große Herausforderung und eine harte Nuss zu knacken, weil keiner so richtig weiß, was muss man alles beachten, wo müssen wir drauf gucken, wo brauchen wir Beratung und Erlaubnisse. Und je fragmentierter und je kleinteiliger das Thema ist, umso schwieriger wird das für die Projekte auch, gerade im Vergleich mit den nicht-deutschen Wettbewerbern im Ausland. Insofern ist es, glaube ich, aus der Marktsicht da schon wünschenswert, da irgendwo einen einheitlichen, standardisierten Rahmen zu schaffen. Und ich glaube, das ist durchaus ein Schritt jetzt mit diesem Entwurf, um in die Richtung zu gehen.
Also, mach du. Ich glaube, die Frage ist ja, was wäre gewonnen, wenn wir jetzt ein einheitliches Kryptogesetz hätten? Man müsste ja trotzdem wieder das auch im KWG und im Geldwäschegesetz und gegebenenfalls im BPAG und im Depotgesetz und so weiter, müsste man ja die Konsequenzen dann doch wieder auch nachziehen und zu sagen, ja, das ist jetzt ein Kryptowährung, das ist ein Finanzinstrument und dementsprechend betten wir die Gesetzgebung zu diesem Finanzinstrument jetzt in die bestehenden Gesetze ein, finde ich jetzt nicht so furchtbar falsch. Also, und für uns als Bank zum Beispiel ändert sich jetzt mal mit der Ausnahme, wo wir gleich dann zu kommen, also außer jetzt die Kryptoverwahrung, ändert sich für uns tatsächlich ja nichts, also weder im Finanzkommissionsgeschäft noch im Eigenhandel. Wenn wir es innerhalb der Bank machen, waren wir auch bisher schon immer verpflichtet, die ganz normalen Geldwäsche-compliant KYC durchzuführen. Also da gab es ja keine oder gibt es bisher auch nichts, was wir da jetzt mehr oder weniger machen müssen. Also gesagt, bis auf die Kryptoverwahrung ändert sich für uns jetzt auch nichts durch die neue Definition des Kryptowertes.
Was ich mir gewünscht hätte, ihr hattet es vor kurz angesprochen, wäre eine gewisse, sagen wir mal, internationalere Ausrichtung. Das ist ja jetzt, ein deutsches Thema. Das ist das klassisch europäische Problem. Die Deutschen haben da jetzt mal was gemacht. Ich habe zwar ehrlich gesagt keinen Überblick, wie es in den anderen Ländern ist, aber meine Annahme wäre, dass es das da entweder noch gar nicht gibt oder wenn auch unterschiedlich geregelt. Und das hilft dem ganzen Markt nicht, ja, weil der Kryptomarkt ist noch weniger wie der Payment-Markt, ein lokaler Markt. Das ist sehr international. Und da kann das schon Verwirrung stiften. Das heißt, weniger diese Einheitlichkeit über alle Gesetze hinweg, als wie die Einheitlichkeit auf internationaler Ebene.
Ich glaube, das ist der entscheidendere Punkt, ne? Wir bewegen uns jetzt noch mehr in eine deutsche Kryptonische, als wir das ohnehin schon waren, ne? Also die Einordnung von Kryptos zum Finanzinstrument hat ja sowieso schon so eine Art Regulierungsinsel geschaffen. Deutschland innerhalb von Europa, also deshalb gibt es überall um uns herum gibt es ATMs, ich glaube, also Krypto-ATMs, ich glaube, außer in Frankreich, da gibt es die auch nicht, weil die Regulierung einfach eine ganz andere ist und weil es auch irgendwo anders keine Lizenz oder viel Erlaubnis frei ist, gibt es auch nichts zum Passporten, was man in Deutschland nutzen könnte. Und ich glaube, eher die Frage, wichtig, brauche ich ein Kryptogesetz oder setze ich die Kryptoregelung in die verschiedenen bestehenden Gesetze um? Ist eher wichtig die Frage, wie weit entfernen wir uns jetzt mit einer eigenen deutschen Regulierungslandschaft von der, die um uns herum in Europa das Regime hat?
Das finde ich tatsächlich auch sehr gefährlich. Man sieht ja sogar schon die ersten Auswirkungen. Ich meine, das ist aktuell noch ein Entwurf, ist noch gar nicht Gesetz. Und ich glaube, gestern oder vorgestern hat BitPay, also glaube ich Amerikaner, angekündigt, den deutschen Markt nicht länger mehr zu bedienen, weil sie nicht wissen, wie sie mit diesem Gesetz umgehen müssen, welche Lizenzen sie vielleicht benötigen und so weiter. Und BitPay ist zum Beispiel der Zahlungsdienstleister bei Lieferando, glaube ich. Da kann man ja mit Bitcoin zahlen, wenn man seine Pizza online bestellt. Die werden sich zurückziehen aus dem deutschen Markt, solange sie nicht wissen, was jetzt hier Sache ist und warum wir hier so einen Sonderweg gehen. Und man sieht tatsächlich jetzt schon in diesem Entwurfsstadium, wie sich das auf dem Markt jetzt auch auswirkt und diese Fragmentierung auch irgendwo stattfindet, die natürlich überhaupt nicht zielführend sein kann für so ein globales Thema wie Blockchain.
Naja, so eine Exchange wie Kraken ist ja jetzt jede Chance genommen, jemals irgendwie eine deutsche Regulierung oder eine deutsche Erlaubnis zu bekommen, so wie sie jetzt, also da sind halt die Wallets integriert. So, ne? Also wenn ich an Kraken bin, habe ich eben auch ein integriertes Wallet und wenn ich das Gesetz ernst nehme, darf eine Exchange das nicht machen. Ne? Also sie müsste das Custody von der Börsengesellschaft trennen. Und so funktionieren die aber ja nicht. Ne? Also ob das jetzt ein Coinbase oder ein Kraken ist, da ist jetzt ja nicht so, zumindest mal, ich habe jetzt nicht den weiten Überblick, aber in der Regel gehört zu einer Exchange auch immer ein Hot Wallet, was direkt dran ist, was man ja auch braucht, um entsprechende kurze Settlement-Zeiten zu bekommen bei der Volatilität der Kurse. Und das würde ja unter dem jetzigen Gesetz, wenn es so durchkommt, in Deutschland nicht funktionieren.
Vor allem bräuchten Sie die nur für Deutschland. Ja, Sie müssen
also nur für Deutschland, genau.
Ja, Sie müssen für Deutschland diesen Aufwand tätigen und, sagen wir mal, Entity trennen. Ich weiß gar nicht, wie weit man das wirklich trennen muss. Ja? Also ob es reicht, einfach eine Schwestergesellschaft zu gründen oder ob das auch auf der Shareholder-Ebene anders sein muss. Aber glaube ich jetzt zwar nicht, aber das macht ja keiner für Deutschland. Ja? Also das ist, also würde mich wundern, wenn von den wirklich internationalen großen Börsen sagt, hier, ich implementiere den deutschen Sonderweg.
Also vielleicht bevor mal auf dieses Thema gehen wir gleich noch ein. Ich glaube, da müssen wir jetzt die Zuhörer nochmal abholen, warum das jetzt nicht mehr geht, dass man bei einer Exchange dann auch ein Wallet integriert hat. Da kommen wir ja gleich dazu. Aber ich wollte noch einmal den Punkt aufgreifen von euch, dass man da eigentlich internationaler, also globaler denken sollte. Die Frage ist ja, wie hätte man das denn schaffen können? Und meines Erachtens ist es utopisch zu glauben, dass man sozusagen komplett auf globaler Ebene da ein einheitliches Gesetz drüber stülpt, da sind schon die Gesetze, sagen wir, die Jurisdiktionen zum Teil so unterschiedlich, zum Stichwort Commonwealth UK, sozusagen mit Case Law und bei uns Zentraleuropa dann eben kodifiziertes Recht. Insofern ist alles gar nicht so einfach. Aber man hätte sich durchaus meines Erachtens wünschen können, dass der europäische Gesetzgeber einfach ein Stück weitergeht und sagt, ähnlich wie er es ja bei MiFID II gemacht hat oder bei der PSD II, dass er einfach sagt, wir setzen jetzt auf zumindest mal auf europäischer Ebene an und schaffen einen einheitlichen Rechtsrahmen, um dann halt auch nicht wieder die Regulatory Arbitrage zu ermöglichen und möglicherweise auch hier wieder dem deutschen Markt einen Bärendienst erweisen, indem wir hier eine nationale Lösung gehen, die ja, sagen wir mal, noch mal deutlich über das hinausgeht, was die Geldwäscherichtlinie vorgegeben hat. Also hätte man sich in der Tat wünschen können, dass man das vielleicht auf europäischer Ebene, also abwartet als deutscher Gesetzgeber, bis auf europäischer Ebene eine Einheitlichkeit reinkommt. Aber jetzt würde ich gerne den Punkt aufgreifen. Hartmut, du hast ihn bereits aufgeworfen. Wenn das Gesetz so kommt, wie es momentan vorliegt, dann haben wir möglicherweise das Problem, dass wir eben, dass eine Exchange, die eben den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht und in der Regel auch eben ein Wallet anbietet, dass das dann nicht mehr geht. Schichten wir es mal ab. Kommen wir vielleicht mal zu dem Erlaubnistatbestand des Kryptoverwahrungsgeschäfts. Was versteht man denn da eigentlich drunter? Das Gesetz sagt, darunter versteht man die Verwahrung, die Verwaltung und die Sicherung von Kryptowerten oder privaten kryptografischen Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten, zu speichern oder zu übertragen, und das ist ganz wichtig, für andere. Könnt ihr mir mal aus eurer Praxissicht sagen, wer bestehend am Markt, welcher Player da jetzt schon drunter fällt, damit auch die Zuhörer mal verstehen, was ist es denn? Was ist denn, vielleicht einen Schritt zurück, vielleicht erklärt ihr mal, was ist denn ein Wallet? Welche Arten von Wallet gibt's? Ihr habt von einem Hot Wallet, ihr habt von einem Cold Wallet gesprochen. Und dann vielleicht mal eure Einschätzung, wer fällt denn da eigentlich jetzt schon drunter, wenn das Gesetz jetzt heute schon in Kraft wäre?
Da kann ich, glaube ich, ein paar Worte dazu sagen, weil wir genau in diesen Bereich reinfallen. Genau, es gibt die Unterscheidung der Wallet-Arten, Hot Wallet, Online Wallet, Offline Wallet, Cold Wallet und so weiter. Es sind vieles auch Synonyme. Aber ich glaube, generell sind vor allem zwei Wallet-Arten zu unterscheiden. Das ist einmal die Online Wallet, die eine Verbindung zum Internet hat, und die Offline Wallet, die eben keine dauerhafte Verbindung hat. Dort wird nur die Verbindung hergestellt, wenn ich eine Transaktion tätigen möchte. Ansonsten habe ich so eine Art USB-Stick oder einen Zettel tatsächlich mit einem Passwort darauf bei mir liegen, was eben nicht ans Internet angeschlossen ist. Und wir zum Beispiel als Startup fallen auf jeden Fall voll darunter. Was wir anbieten, ist eine Wallet as a Service, wie wir es nennen. Also eine Online-Wallet für Dritte, die planen, ein System zu entwickeln und sich nicht um das Thema Wallet und ein paar andere Themen, die damit einhergehen, wie Transaktionen, Node-Infrastruktur und so weiter, damit sich nicht selbst beschäftigen möchten. Und tatsächlich nutzen auch viele Exchanges, Kraken weiß ich jetzt nicht genau, aber Coinbase bin ich mir ziemlich sicher, auch einen Third-Party-Wallet-Anbieter aus den USA, weil sie sowas auch nicht selbst immer entwickeln wollen, weil das auch ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Und da gibt es einige Anbieter in Deutschland, aber auch in der EU, die in dem Bereich was anbieten, und da wird es sehr spannend sein, wie sich das auf die deutschen Anbieter auswirkt und auch für die europäischen anderen Anbieter auswirken wird, die in Deutschland aktiv sind. Das sind, glaube ich, sehr spannende Fragen, die wir uns als Startup auch momentan sehr intensiv anschauen.
Ich glaube, also ich wusste gar nicht, dass Coinbase, ich habe ein Coinbase Wallet, und ich wusste gar nicht, dass es gar nicht von Coinbase selbst ist, sondern dass es auch von einem Drittanbieter doch zuliefern wird. Also wird einem jedenfalls nicht bewusst, wenn man draufschaut.
Genau, ich bin ja nicht absolut sicher, aber ich meine, dass es ein Wettbewerber ist von uns.
Ja. Okay. Ich glaube, wichtig ist, glaube ich, zumindest habe ich das jetzt mal auch, habe ich mir jetzt auch angelesen, weil ich jetzt nicht so aus dem Ball habe, dass es wichtig ist, wir hatten den Private Key. Ich glaube, solange der Nutzer den Private Key hat seines Wallets, dann fällt derjenige, der dieses Wallet anbietet, glaube ich, nicht unter Kryptoverwahrer, dann ist er eben eher ein Software-as-a-Service-Anbieter, weil nämlich die Verwaltung dann in den Händen des Nutzers liegt, weil er hat einen Private Key dazu. Ich glaube, es sind die Verwahrer gemeint oder die Wallet-Anbieter, die den Private Key nicht an den Endnutzer rausgeben, sondern die eben den Private Key behalten. Da kennt er den Nutzer denn auch gar nicht, wie zum Beispiel auch bei einem Coinbase Wallet, da kenne ich den Private Key gar nicht. Und das ist dann diese Art von Verwahrer, die fallen drunter. So jemand wie BitGo, glaube ich, das ist ein amerikanischer Anbieter, wo ich den Private Key selbst habe,
der würde wahrscheinlich nicht runterfallen, sondern es wäre dann eher ein Software-as-a-Service-Anbieter, der außerhalb der Erlaubnispflicht wäre.
Oder
ist einfach mal eine nicht juristische Vermutung, ja.
Ja, oder Hardware as a Service, ja. Also wenn ich jetzt ein Trezor-Wallet oder irgendwie sowas habe, die sind wahrscheinlich raus. Ja. Was aber dann ja auch wieder heißen würde, ganz oft ist ja sind ja die Anbieter, die sagen, ich belaste den Endkunden nicht mit seinem Private Key, weil das versteht er eh alles nicht und am Schluss verliert dann ja trotzdem. Und ich mache jetzt eine ganz normale, in Anführungsstrichen, User Experience sichere es zwar anders ab, aber halt nicht über so eine Public-Private Key-Geschichte, dass die ja benachteiligt werden in dem Fall, ja, weil sie eigentlich die sind drin, weil sie eigentlich in Anführungsstrichen mal dem Kunden was Gutes tun wollen, sagen, ich mach's dir einfach, den Zugang, lass das mal mit dem Private Key. Und die sagen, hier hast du den Private Key, drucke dir aus oder speichere ihn über was auch immer und verlieren danach, die sind nicht drin.
Ja.
Auf jeden Fall, also sehen wir auch so. Aber man muss auch, glaube ich, ein bisschen differenzieren vom Marktverhalten. Also das Anteil von Usern, die den Private Key selbst verwalten möchten und das auch machen, im Vergleich zu der Zielgruppengröße, die sich jetzt nicht im Detail mit Blockchain auskennen möchte, sich jetzt nicht mit Private Keys auseinandersetzen möchten, nicht selbst eine Sicherheitslösung überlegen möchten, wie sie mit dem Private Key umgehen. Ich denke mal, dass 99% der Menschen wirklich sagen, okay, ich will was nutzen, das soll einfach sein, ich will die User Experience, wie ich sie gewohnt bin im Internet, und vielleicht 1-2% der User tatsächlich bereit sind, sich so dezidiert und so intensiv und so zeitaufwendig mit dem Thema zu beschäftigen und wirklich da auch ein Faible dann vielleicht auch dafür haben und eine Leidenschaft, dass sie sich selbst mit dem Thema beschäftigen, Security und Private Key Verwaltung und so weiter. Ich glaube, dass auch, also der Markt, also die eine Zielgruppe ist relativ klein, während die andere relativ groß ist. Ich weiß nicht, ob dann wirklich eine Benachteiligung wirklich stattfindet, weil ich glaube, es auch einfach verschiedene Zielgruppen sind in dem Bereich.
Ich glaube auch nicht, dass der Durchschnitt, also man geht ja immer davon aus, oder wir gehen ja alle davon aus, dass es irgendwie mal ein Massenmarkt wird, und der Massenmarkt wird sich sicherlich nicht mit Private Keys auseinandersetzen.
Genau, das meinte ich auch. Aber die Anbieter, die für den Massenmarkt sind, also ich meine, vielleicht war das auch die Motivation des Regulators, die werden stärker davon betroffen, als wie die Anbieter, die sich gar nicht auf den Massenmarkt ausrichten.
Ja.
Aber das ist ja auch ein Stück weit sinnvoll, wenn man wirklich den Massenmarkt adressiert, dass man da auch eine größere Sicherheit hat, dass der Anbieter auch nicht irgendwo irgendwo auf einer Insel sitzt und morgens seinen Dienst offline nimmt und mit den Private Keys verschwindet, sondern dass man da auch einfach eine gewisse regulatorische und rechtliche Sicherheit hat, dass hier wirklich ein seriöser Anbieter unterwegs ist, dem man auch durchaus vertrauen kann, weil wir reden ja immer noch über eine sehr sensible Angelegenheit. Das Krypto-Verwahrgeschäft ist ja schon ein sehr, sehr intensiver Bereich oder sehr, sehr sensibler Bereich im Bereich der Blockchain, und da braucht man einfach auch eine gewisse Sicherheit, dass hier nur seriöse Player am Markt sind.
Ich denke ja, vermutlich hat ja auch keiner, also wir aus Bankensicht ohnehin nicht, weil es uns jetzt auch ja nicht betrifft und stört, in unserem Geschäftsmodell nicht betrifft. Die Regulierung an sich war ja auch nicht, das wusste man erstens, dass das kommen würde, da war man sich auch relativ sicher. Und das kann man, also die meisten, denke ich mal, weil du hast es ja auch gerade schon ausgeführt, das ist ja auch generell sinnvoll, dass das reguliert wird. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht das, warum da jetzt warum das so ein Furor ausgelöst hat, das Gesetz. Nicht die Regulierung an sich, sondern eigentlich eben diesen Zusatz. Und den kannst du vielleicht nochmal fragen, wahrscheinlich am besten erläutern, was nämlich eben außer der Erlaubnispflicht eben noch im Gesetz steht. Und das ist, glaube ich, für die Marktentwicklung fast noch wichtiger, als dass Kryptoverwahrer sich eine Erlaubnis holen müssen.
Ja, absolut. Also ich sehe das auch so. Da war ja ein Aspekt, der auch anders war zu dem Referentenentwurf, eine echte Neuerung. Der Gesetzgeber sagt jetzt nicht nur, okay, Kryptoverwahrer müssen reguliert werden. Ich teile im Übrigen da die Auffassung, dass Regulierung auch Vertrauen schafft. Das hilft auch, dem Markt zu wachsen, finde ich. Das ist der absolut richtige Schritt. Was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann, und da bin ich sehr gespannt, wie eure Meinungen dazu sind. Der Gesetzgeber sagt, ich darf die Erlaubnis zur Erbringung zum Betreiben des Kryptoverwahrungsgeschäfts nur dann bekommen, wenn ich keine andere erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung oder Bankgeschäft betreibe. Soll heißen, jemand, der die Kryptoverwahrung ausübt, darf sonst keine anderen Dienstleistungen aus dem, die erlaubnispflichtig sind unter dem KWG, erbringen. Und das sagt der Gesetzentwurf relativ schlank, dass das mit IT-Sicherheitsaspekten sozusagen aus IT-Sicherheitsgründen der Fall sein soll, dass eben da die Risiken nicht auf andere Finanzdienstleistungen oder Bankgeschäfte überschwappen. Wie steht ihr dazu? Also erstmal, welche Auswirkungen hat es aus eurer Sicht für den Markt? Und ist es wirklich so, dass wir da sicherheitsrelevante Aspekte haben, die diese wirklich sehr strikte Trennung zwischen der Finanzdienstleistung Kryptoverwahrungsgeschäft und den anderen Dienstleistungen unbedingt notwendig erscheinen lässt?
Also vielleicht sage ich mal kurz, für uns berührt es jetzt tatsächlich nicht, aber als wir darüber nachgedacht haben, wie bauen wir unsere Blockchain-Krypto-Plattform aus, war der erste Gedanke eigentlich Custody anzubieten. Das war eine der Sachen, die wir uns wirklich sehr, sehr genau angeguckt haben, weil es da draußen ja schon einfach einen Bedarf gibt, Kryptos in regulierten Umgebungen zu speichern, zu verwahren. Weil ja viele institutionelle Investoren, die selbst wiederum reguliert ist, brauchen eine regulierte Umgebung, um ihre Assets zu verwahren. Und den gibt es nicht oder gibt es nur sehr, sehr wenig. Und deshalb hatten wir das erstmal als sehr lukrative Opportunity gesehen, wobei wir dann aber auch tatsächlich aus demselben Grund erstmal davon abgesehen haben, wie jetzt im Gesetz steht, er war uns nicht zu risikoreich. Aber ich glaube, man hätte das anders regeln können. Es gibt ja auch eine BAIT und es gibt eine MA-Risk, wo man da gewisse Forderungen an IT-Systeme stellen kann, dass man die eben nicht mixt, dass man die trennt, wie auch immer. Das hätte man auch da tun können. Was man jetzt halt gemacht hat, man verbietet Banken quasi, das Custody-Geschäft anzubieten, es sei denn, sie machen es in einer Nebengesellschaft, was ja eigentlich schon ein Hammer ist. Und auf der anderen Seite verbietet man Custody-Anbietern, andere Dienstleistungen anzubieten, was durchaus für das ein oder andere, also auch für Startups, die ich jetzt auch direkt kenne, so also zwei, drei, wo das Custody eigentlich so in das Geschäftsmodell integriert ist, dass man das ganz schlecht trennen kann. Also wer irgendwie so einen Sparplan oder sowas anbietet, also immer so Dienstleistungen, die jetzt so ein bisschen mehr advanced sind und die mehr so Richtung gehen, wie legt denn jetzt der Normalmensch an, so mit Sparplänen und in Portfolios, wo dann auch das Custody sehr, sehr nah dazugehört, wie auch eben bei Börsen, wo wir das schon hatten, die werden jetzt einfach gezwungen, ihre Geschäftsmodelle zumindest mal prozessual zu überdenken, ne? Also wie sie es dann jetzt hinkriegen würden. Von daher hat das schon einen ziemlichen Impact, glaube ich, für den Markt.
Sehen wir genauso. Wir Startup bieten ja genauso eine Lösung an. Also wir können null nachvollziehen, ob sowas üblich ist oder warum das jetzt in dem Entwurf drinsteht. Aber aus unserer reinen Startup-Sicht finden wir es jetzt erstmal sehr positiv, da wir doch mit einigen Banken in Kontakt sind, mit 4, 5 deutschen Banken, die sich für unsere Lösung interessieren. Und mit dieser Entscheidung, weil wenn das so wirklich gesetzt werden sollte, sehen wir eher den Bedarf, okay, die können gar nicht selbst das entwickeln vielleicht oder müssen erstmal sehr viel bürokratische Arbeit auf sich nehmen, um halt Tochtergesellschaften oder Zweiggesellschaften zu gründen, um es dann irgendwie angehen zu können, das Thema. So aus der reinen Sicht sind wir als Startup, finden diesen Paragraphen eigentlich ganz, ganz angenehm, ohne zu wissen, warum er jetzt hier ist und was eigentlich die wirklichen Gründe dahinter sind.
Aber ist das wirklich angenehm für euch? Ganz kurz zurückfrage, weil zum Beispiel, ich gehe jetzt mal als Sutobank. Wir haben ja als Sutobank damals geguckt, okay, wo gibt es Custody-Anbieter? Gab es damals interessanterweise fast nur so in der Schweiz, das ist auch gar nicht so lange her. Wir können eine Lösung, wie ihr sie vielleicht bietet, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie aussieht, wir können sie nicht einfach einkaufen. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, wir integrieren sie quasi in uns, also wir können sie nicht on-premise zum Beispiel nehmen, ne? Sondern wir können euch nur im Wege des Outsourcing, da muss man auch genau gucken, wie es dann am Ende dann funktioniert, im Wege des Outsourcing an euch auslagern und euch als Entität eben, als Unternehmen auch nehmen. Wir können nicht eure Technologie an sich kaufen. Und das ist okay für euch, ne?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also wie es am Ende dann sich konkret auswirkt in einer möglichen Zusammenarbeit und so weiter, da muss ich gestehen, ich bin Techniker, kein Jurist, da fehlt mir das tiefergehende Wissen. Aber was wir halt schon sehen, ist halt Interesse von einigen Banken in Deutschland und wir als Startup wollen jetzt gar nicht in den Bereich andere Lizenzen zu erwerben. Wir haben eine Roadmap, die sehr technisch ist und die in den nächsten Jahren auch noch sehr technisch sein wird. Und das mit dem Bereich Lizenzen und andere Sachen anzubieten, jetzt gar nicht so viel enthalten. Insofern ist diese Limitierung, die für uns jetzt erstmal stattfinden würde, jetzt nicht dramatisch. Und wie das aber in der Zusammenarbeit mit einer Bank ist, ist natürlich eine sehr gute Frage. Und wenn wir dann quasi als eigene Entität auftreten müssten gegenüber dem Kunden, ist es nicht mehr so angenehm, als wenn wir wie aktuell wie im Hintergrund sein könnten, weil wir sind der Hintergrund
also oder eine Back. Genau. Also streng genommen müssten, also nehmen wir an, wir würden euch einsetzen als unseren Custody-Dienstleister, dann müsste letztendlich der Kunde mit uns vielleicht einen Trading-Vertrag, also wir machen dann die Bitcoin-Beschaffung für welchen Case auch immer. Und dann müsst ihr dann gleichzeitig auch mit euch einen Vertrag haben, weil ihr das Custody dann für die Kryptos übernehmen würdet, die wir zum Beispiel im Wege der Finanzkommission oder im Wege des Eigenhandels dann für ihn beschaffen.
Genau, das wäre natürlich nicht mehr der optimale Weg, weil bei uns, bei uns steht immer Usability und Security ganz oben und Usability, wie du es gerade beschrieben hast, ist hier nicht mehr ganz optimal, wenn ich zwei Verträge mit zwei Firmen schließen muss, um eine Dienstleistung zu bekommen. Das ist nicht der Weg, wo es eigentlich hingehen sollte. Gerade im Vergleich, wenn dann das Ausland eben das ganz anders anbieten kann, vielleicht in der Schweiz oder in Liechtenstein. Das ist insofern nicht der optimale Weg, da bin ich voll bei dir.
Also ich wollte auch genau da zu diesem Thema nochmal kurz was sagen. Also was ja da von der Regulatorikseite passiert ist, man bringt bei einem Markt, der ja immer noch gerade entsteht, ja, und wo wir gerade in der Phase sind, endlich Lösungen zu bieten, die einigermaßen massentauglich sind und die einigermaßen die User Experience im Sinne des Endkunden berücksichtigen, dass man genau da reingeht, wo auf der einen Seite natürlich man klar sagen muss, der Regulator will natürlich da rein, wo er alle in Anführungsstrichen erwischt. Auf der anderen Seite kommt jetzt hier natürlich Unsicherheit rein. Ich glaube, viele Modelle müssen jetzt überlegen, will ich das Modell überhaupt noch machen? Weil ich kriege hier eine Hürde. Das trifft viele Startups, die gerade anfangen. Ihr habt Sparpläne erwähnt, da gibt es x andere Sachen auch. Die versuchen, die Kryptowelt mit Bankingwelt zu verknüpfen und integrierte Lösungen anzubieten. Die trifft das alles. Die haben vielleicht zusätzliche Komplexität, die sie abhandeln müssen. Und da erreicht man meiner Meinung nach in Summe eher einen Nachteil, beziehungsweise kommt man dann in die Diskussion rein, Regulator und innovationsfeindlich, finde ich.
Fassen wir es mal zusammen. Also ich habe eingangs auch gefragt, was könnte denn der Hintergrund sein, warum der Gesetzgeber das macht? Weil eigentlich ist es ja, sagen wir mal, unter dem bestehenden Aufsichtsrecht in Deutschland, sagen wir, eher ungewöhnlich, dass man sagt, man darf nur eine einzige Dienstleistung erbringen und eben nicht alle, nicht parallel dazu. Also warum trennt man hier so strikt zwischen der zwischen dem Kryptoverwahrungsgeschäft und den anderen Finanzdienstleistungen, Bankgeschäften, wenn man, Hartmut, du hast es gesagt und die Auffassung teile ich, doch schon bestehende Mittelgesetze hat, bei denen man sagen kann, wenn es wirklich nur IT-Themen sind, IT-Sicherheitsaspekte, dann bitte knüpfe ich doch einfach die Anforderungen beim Kryptoverwahrungsgeschäft an diese an die Byte, du hast es genannt, oder MRISC und sag halt, du musst halt für eine gewisse Infrastruktur sorgen, wenn du parallel dazu auch andere Geschäfte betreiben willst. Also nochmal die Frage hier, wieso macht der Gesetzgeber das? Was könnte dahinter stehen?
Also ich glaube schon, also wenn man, also die Begründung ist ja wirklich sehr schlank, ne, die im Entwurf steht, also die ist ja fast, kann gar nicht sagen. Also das ist eigentlich fast keine Begründung. Ne? Also, aber man kann sich ja schon mal ausdenken. Also ich sag mal, wir haben jetzt als Suterbank irgendwie, weiß ich nicht, 3 Milliarden Assets under Management in Wertpapieren, hauptsächlich in Fonds. Dass die irgendwie durch einen Hack verloren gehen, ist unmöglich. Ne? Geht gar nicht. Wenn wir jetzt ein Crypto-Custody-Geschäft hätten und da wären, weiß ich nicht, auch ein paar hundert Millionen drin, die wären natürlich schon, das wäre natürlich super gesichert, aber die kann man natürlich schon mit einem Hack auch unwiederbringlich aus der Bank nehmen. Ne? Also ich meine, ist ja, hört man ja dauernd, ne, dass irgendwelche Exchanges irgendwie gehackt werden, warum die auch immer gehackt werden. Und sicherlich kann man auch einen Kryptospeicher nahezu unhackable machen. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch das Risiko, dass ich Kryptos mehr oder weniger unwiederbringlich aus einem Speicher rausnehmen kann. Das haben wir natürlich bei anderen Finanzinstrumenten oder Wertpapieren so nicht.
Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das schon irgendwo ein Beweggrund ist, oder hat man sicherlich darüber nachgedacht, was passiert, wenn eine Bank wirklich ein Opfer eines Hack wird und da verschwinden auf einmal Vermögenswerte in dreistelligen oder noch höheren Werten.
Hartmut, du zielst auf die Stabilität der Banken ab, dass du sagst, ja, genau, wenn die einen Riesenschaden erleiden, dann mag der Gesetzgeber vielleicht im Hinterkopf haben, wir müssen genau diesen Hack vermeiden, weil es eben die Instabilität der Bank führen könnte.
Genau, das heißt, ne, also ja, was passiert jetzt? Heutzutage passiert bei Bankenhacks, da werden irgendwie, da werden Kreditkartendaten geklaut, da wird alle möglichen Dinge geklaut. Also es ist nichts, was jetzt eine Bank in der Regel existenziell gefährdet. Der Hack eines Crypto-Custody-Service kann Banken dann schon mal eher an die Existenz gehen. Kann ich mir vorstellen, dass das eben ein Beweggrund gewesen ist.
Ja, also im Prinzip in Richtung Risikoverteilung. Selbst umgekehrt, dass wenn der Kryptoverwahrer gehackt wird, wird in Anführungsstrichen, das könnte man jetzt der BaFin so unterstellen, nur der Kryptoverwahrer gehackt. Genau. Das ist jetzt an der großen Markt. Genau, es ist am großen, weiten Markt nicht so schlimm, ja, weil man ist ja eh immer so ein bisschen komisch. Ja, und wenn der gehackt wird, ist es nicht in der Tagesschau. Wenn aber die Bank gehackt wird, dann ist es schon in der Tagesschau.
Ne? Ja, genau. Die hat irgendwie Eigenkapital von mindestens 120.000 Euro. Gut, dann sind die 120.000 Euro weg. Aber da sind dann nicht eben 500 Millionen oder eine Milliarde oder sowas weg.
Genau, das fällt nicht auf. Und dann kann man sagen, kann man Kunden sagen, ja, warum machst du das auch? Ja, dann muss das ja.
Okay, also da könnte man natürlich auch sagen, es gibt ja auch Sicherungen. Ja, du hast ja jetzt auch schon als Zahlungsdienstleister, es gibt Versicherungen dafür, es gibt Garantien, ich kann Eigenkapital hinterlegen und.
Also interessanterweise, es gibt im Moment keine Versicherungen. Ne? Also du kriegst es fast nahezu nicht versichert. Also wir haben uns mal so ein bisschen umgeguckt. Krypto-Assets kriegst du nicht versichert. Zumindest nicht zu einem Preis, der es dann irgendwie noch vermarktbar macht.
Okay, der Nebensatz hat gerade, glaube der erste Teilsatz hätte ich gesagt, okay, wir kennen ein, zwei, die da durchaus bereit sind, das zu versichern, aber wenn man dann auf die Prämien, auf die Gebühren zu sprechen kommt, dann werden die Augen durchaus ein bisschen größer. Das ist tatsächlich so, ja.
Also guter Punkt. Das heißt, ist nachvollziehbar. Man sagt, okay, man schaut, dass man nicht einen Finanzdienstleister oder eine Bank in finanzielle Schwierigkeiten kriegt aufgrund eines solchen Hacks. Das ist nachvollziehbar. Aber jetzt, okay, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was heißt es jetzt eigentlich? Also was bedeutet es, dass ich jetzt zumindest Status heute mal eine strenge Trennung zwischen Verwahrung und anderen, also Verwahrungsgeschäft und anderen Dienstleistungen vornehme? Wie wird sich das auf den Markt auswirken?
Also ich glaube, wie gesagt, ich kenne einige Startups, die ihr Geschäftsmodell überdenken müssen, weil Custody und die Dienstleistung drumherum sehr, sehr miteinander integriert sind. Die müssen es jetzt trennen. Was ich mir so als Bank eben die Gedanken mache, wenn wir jetzt mal wirklich weiterdenken und wir gehen davon aus, dass Werte in der Regel in der Zukunft tokenisiert sind, also in irgendeiner Weise in Kryptowerte als Kryptowerte vorliegen und es dann wirklich auch Aktien legen als Kryptowert vor, Fonds legen als Kryptowert, also Fondsanteil legen als Kryptowert, Immobilien legen als Kryptowert vor. Und ein Großteil dieser Wertpapiere liegen ja heute in Bankendepots und auch zum Beispiel in Depots der Sutterbank. Und wenn ich dann überlege, was mache ich dann in einer völlig durchtokenisierten Welt, wo jeder Wert eigentlich im Wesentlichen auch ein Kryptowert ist und ich darf sie als Bank aber nicht mehr verwahren, was ich heute eben normal tue, frage ich mich, was passiert mit diesem Geschäftsteil, den man irgendwie Depotgeschäft als Depotgeschäft bezeichnen kann. Bleibt das Depotgeschäft ein Geschäftsbereich von Banken oder ist dieses Gesetz sozusagen der erste Schritt dahin, dass das Depotgeschäft in einer kryptosierten oder tokenisierten Welt nicht mehr Teil des Bankengeschäfts ist. Zumindest nicht mehr in einer Einheit.
Also in Deutschland.
In Deutschland.
Absolut. Also du sagst, wenn man keine Verbriefung mehr hat, und das ist ja auch der Sinn dahinter, wenn man es digitalisiert, ich meine, die Bundesbank hat ja jetzt, wann war das in dem Juli-Bericht, gell? Spricht von der Tokenisierung. Wertpapieren, da will ich ja eben keine Verbriefung mehr haben. Ich will es ja eben voll digital haben. Und du sagst jetzt, ja, und dann? Das bedeutet dann
letztendlich. Dann fällt es unter den Wert des Kryptowertes. Und wenn die Aktie ein reiner Kryptowert ist, nicht von der Zentralbank herausgegeben, nicht von einer öffentlichen Stelle herausgegeben, sondern eben vom Unternehmen, dann darf ich als Bank diese Aktie nicht mehr verwahren, weil sie ist ja ein Kryptowert. Und dann das, was ich eben vorher im Depot habe, habe ich dann eben nicht mehr im Depot. Und dieses Geschäft habe ich dann potenziell nicht mehr. Ist ja nichts, was jetzt übermorgen uns betrifft. Aber wenn ich jetzt gerade so eine Sutobank, die irgendwie 100 Jahre existiert, die auch nochmal 100 Jahre existieren möchte und die dann überlegt, okay, wie sieht es in 20 Jahren aus, ist das schon durchaus eine Sache, die jetzt mal so als Langfristtrend oder als Langfristentwicklung sehr zu überdenken ist. Wo ist dann das Geschäft dann eben?
Ja, vor allem, was bedeutet das auch für den Kunden, wenn der dann teilweise, weil das wird ja kein Schwarz-Weiß-Prozess sein, von heute auf morgen ist alles digital, sondern der wird ja dann gegebenenfalls, wenn der selber Werte hat, werden die teilweise schon voll digitalisiert sein und teilweise nicht. Ja, dann kann ihm seine Bank nur sagen, ja, den Teil kann ich noch verwalten, den anderen nicht. Ja, genau. So, und dann sagt er auch so, ja, vielen Dank auch, wie soll ich das handeln, brauche ich jetzt 20 neue Depots.
Ja. Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch der Stichwort, es ist ja ein klassisches Bankdomain, Bankgeschäft. Meint ihr, der Gesetzgeber hat den Aspekt gar nicht gesehen? Oder sagt er so, wir sind jetzt super fortschrittlich, wir wollen ja gerade, dass nicht mehr alles bei den Banken ist. Wir nehmen den Banken jetzt einen klassischen Teil des Geschäfts weg und geben das jetzt dem Martin, der sowieso eine viel bessere Technik hat als Banken und also alles zugespitzt. Was ist da der Hintergrund? Ja, weil das ist ja in der Tat, Hartmut, was du sagst. Das hat ja durchaus einen Shift vom Bankgeschäft, also von den Banken weg, klassisch, zu den modernen Unternehmen, zu den Verwahrern.
Das hat ja interessanterweise ist ja eigentlich, dass eigentlich die das kommt jetzt dem Gründungsmythos des Bitcoin ganz nahe, ne, eine bankenunabhängige Welt in Kryptowelt zu machen. Zwar nicht regulierungsfrei, aber zumindest bankenfrei. Zumindest mal, wenn man das Gesetz jetzt ganz genau auslegt und es einfach in die Zukunft projiziert.
Ja, spannend. Was machen wir jetzt damit?
Also vielleicht dazu zur Frage nochmal, ich weiß es nicht, aber ich würde nicht dem Regulator unterstellen, dass das seine Motivation war und sagen, jetzt nehmen wir der Bank was weg, weil die kriegst du doch eh nicht hin. Ich glaube, man muss schon mal sagen, ich vermute, die Motivation kam doch eher von der Endkundenseite her, die man da versucht hat umzusetzen und weniger von der, ich bin jetzt Startup-freundlich. Also das glaube ich ist zu weit hergeholt, aber es ist reine persönliche Interpretation.
Nee, das denke ich auch nicht. Aber umgekehrt heißt es dann, dass der Gesetzgeber sich zu einem Punkt, der sehr wesentlich ist, wie ich finde, weil man eben hier einfach was ändert, was seit Jahren eben typisch Bankdomain ist und sagt, solch anvertraue jetzt etwas, was ja auch im Übrigen auch von der Regulatorik einen großen Unterschied ist. Ja, eine Bank hat ganz andere Eigenkapitalvorschriften. Die sind ja auch ganz anders abgesichert als jetzt in Anführungszeichen so ein kleiner Kryptoverwahrer. Und wenn ich jetzt die Zukunftsvision von Hartmut aufgreife, würde das bedeuten, dass der Gesetzgeber sich keine Gedanken dazu gemacht hat, wie er denn einen signifikanten Teil des typischen Bankgeschäfts den Banken wegnimmt und damit zu den neuen, in Anführungszeichen, Krypto-Anbietern rüberschiftet, die bezogen auf die Eigenkapitalvorschriften und auch auf andere Absicherungen eine ganz andere Grundlage haben als eine Bank, als eine Vollbank. Aus rechtlicher Sicht fände ich das bedenklich, wenn man sich zu so einem wichtigen Punkt möglicherweise keine Gedanken gemacht hat.
Ich glaube auch, wir haben jetzt ein paar Side-Effects diskutiert, die ja wirklich auch erst sichtbar werden, wenn man es wirklich relativ weit in die Zukunft projiziert, die tatsächlich vielleicht nicht die Rolle gespielt haben beim Gesetzgebungsverfahren, sondern dass man da eher die kurzfristigen Dinge gesehen hat, wie tatsächlich, wie schütze ich, also wie halte ich Banken stabil, wie schütze ich, aber wie schütze ich auf der anderen Seite eben Endkunden und deren Assets.
dass man sich da drin bewegt hat. Und ich glaube, das war jetzt nicht eine Marktentscheidung, sagen wir, nehmen diesen Bereich jetzt den Banken weg. Aber wie gesagt, die Langfrist, man weiß ja auch nicht, was in den nächsten 5 Jahren noch an Gesetzen kommt dazu. Also es ist ja jetzt auch nur ein Augenblicksbeobachtung, wo man sagt, ja, okay, absolut. wenn das jetzt so bleibt und ich projiziere das 15 Jahre weiter, dann kann ich folgende Entwicklung absehen. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass es dann vielleicht doch mal eine europäische Regelung gibt, wo es dann entsprechend wieder auch umgeändert wird.
Vielleicht nochmal aufgreifend hier, Martin, an die Frage an dich als Startup-Unternehmer. Du hast ja am Anfang, wenn du ein Unternehmen gründest, jetzt weiß ich von dir, dass ihr da relativ viel Eigenblut reingesteckt habt, sehr bootstrapped unterwegs seid. Ihr habt wahrscheinlich total Lust drauf, das meiste euch zur Verfügung stehenden Geldes dann dem Anwalt zu zahlen, damit er für euch so eine Erlaubnis beantragt. Das ist wahrscheinlich die Prio 1. Wie siehst du das denn als Startup-Unternehmer? Ich weiß aus der Branche, wir haben einige Startups. Es ist durchaus, und das sagen wir auch in der Regel, sinnvoll, erstmal mit einem Kooperationspartner wie der Wirecard oder Sutor Bank zusammenzuarbeiten, die den regulatorischen Schirm gibt, weil man dann eben erstmal sozusagen sein Unternehmen aufbauen kann. Man kann das Business skalieren. Und wenn man dann soweit ist, sagen wir mal, wenn man aus den Kinderschuhen raus ist, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, jetzt gehen wir den Schritt, jetzt holen wir uns eine eigene Erlaubnis, damit mir die Wirecard oder die Sutor Bank nicht ständig reinredet und mir erzählen will, wie ich mein Geschäft machen soll. Wie siehst du das als Startup-Unternehmer? Findest du das, findest du die Möglichkeit, dass du jetzt primär erstmal nicht auf Banken zurückgreifen kannst? Ist das für euch ein Nachteil? Wie stehst du dazu?
Das ist tatsächlich ein Stück weit ein Nachteil. Genau, wir sind momentan bootstrapped. Wir haben eine verschiedene Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Freistaat Bayern. Sprich, also wir sind knapp kalkuliert und müssen aus den Umsätzen, die wir wirtschaften, quasi die weitere Entwicklung finanzieren. Haben jetzt gerade eine Runde gestartet, um ein bisschen Geld einzusammeln. Aber genau diese klare Trennung, dass wir nicht mehr so nah an mögliche Bankpartner ranrücken könnten, wäre natürlich durchaus ein Nachteil, weil das durchaus etwas war, was wir angestrebt haben, zu sagen, okay, wir suchen uns einen Bankpartner aus den Gründen, wie du gerade gesagt hast, weil einfach schon viel Wissen und Erfahrung vorhanden ist im Bereich Geldwäsche, was man so beachten, wie setzt man Prozesse auf, wie geht man mit dem Thema um, aber auch dieses Thema Lizenzen und so weiter. Da ist halt aber auch die Frage, inwieweit uns deutsche Bankpartner versperrt sind oder tatsächlich generell Bankpartner versperrt werden. Das weiß ich nicht, da bin ich jetzt kein Jurist.
Kann ich gleich was dazu sagen?
Gerne, ist ja spannend. Aber das wäre tatsächlich natürlich ein Nachteil, einmal für uns, aber auch für den deutschen Markt und für die deutschen Startups, weil sie dann einfach diese Nähe nicht haben. Und das ist ja der natürliche Partner, wenn man sich überlegt, man ist ein Krypto-Startup im Bereich der Verwahrung und im Bereich der Kryptowährungen. Da gibt es wenig Branchen, die natürlicher dazu passen als Partner als der Finanzbereich. Und das wäre natürlich schade, wenn hier so zwangsmäßig so ein Keil dazwischen getrieben wird, dass die beiden nicht mehr miteinander reden dürfen.
Zumindest mal die rein lokalen nicht mehr. Also es spielt dann den globaleren Banken natürlich in die Karte, weil die sind ja auch lizenzmäßig anders aufgestellt und können da flexibel agieren. Ne?
Also es macht einfach eine bestimmte Methode des White-Label-Banking unmöglich. Ne? Also wir machen das ja auch in den Krypto-Projekten, in denen wir im Moment drinstecken. Da geht es Krypto-Eigenhandel, den eben ein Startup nicht, den man eben lizenzerlaubnisfrei nicht machen darf. Da braucht man halt eine KWG 32-Lizenz für. Und eine typische Mechanismus des White-Label-Banking ist ja, wir übernehmen das Geschäft und sourcen es an das eigentliche Startup aus. Und das macht man dann halt, das guckt man dann, wie man das kommunikativ darstellen kann, dass das Startup da eben trotzdem im Vordergrund steht, aber wir eben die Systeme dann auch entsprechend kontrollieren. Das geht in dem Bereich eben einfach nicht, weil wir das Geschäft ja nicht übernehmen dürfen, weil als Bank ist es uns eben verboten, das zu machen. Also diese Art von White-Label-Banking-Methode funktioniert im Bereich Kryptoverwahrung nicht.
von Hartmut, ihr habt ja alle das auch schon angesprochen. Es macht ja durchaus auch Sinn, ja, dass man mit einem Startup in einer Early Stage, es gibt ja auch Mehrwerte, dass man sagen kann, wir können dir als Bank einfach ein paar Themen mitgeben und dich guiden, ähnlich wie es vielleicht ein Angel machen würde, eben in einem Bereich, wo das Startup in der Regel noch keine Erfahrungswerte hat, und schneidet dann gerade in so einem technologischen Geschäft und gerade jetzt mit diesem Krypto-Bereich, schneidet eine Möglichkeit ab, wie man sozusagen eine Kooperation, die für beide Seiten sinnvoll ist, einfach nicht mehr möglich macht. Also genau. Zumindest jetzt mal Status jetzt. Ich meine, Bank kann natürlich auch dann ausgründen und kann dann ein Kryptoverwahrer werden. Aber jedenfalls mal jetzt für eine Übergangszeit wird man da nicht so schnelle Lösungen bauen, vermutlich.
Und so einfach ist es auch nicht. Also das mag halt für eine große Bank sein mit irgendwelchen unendlich großen Rechtsstäben. Alles einfach sein, ja. Ich glaube aber für die mittelständischen Banken, jetzt wie Sutor, Solaris vielleicht auch, gut, die sind auch ein bisschen größer schon, ist es nicht mal eben so gemacht, dass man jetzt mal eben so eine Ausgründung macht und die mit Kapital versorgt und auch entsprechenden Köpfen versorgt. Also wenn ich das jetzt mal bei uns betrachte, also ich sehe jetzt nicht, dass wir dann jetzt auch ja nur für einen Zweig, von dem man gar nicht genau weiß, wird der jetzt erfolgreich oder nicht, dass wir dann mal eben so eine Gesellschaft ausgründen würden.
Also vielleicht auch ein rechtlicher Aspekt dazu, Hartmut, in der Tat. Also es ist erstmal ein Ressourcenthema, es ist ein Geldthema, aber es ist vor allen Dingen auch eine Voraussetzung des Erlaubnisverfahrens. Du musst, wenn du eine Erlaubnis bei der BaFin beantragst, musst du der BaFin durch Planzahlen nachweisen, dass du ein nachhaltiges Business, einen nachhaltigen Business Case hast. Das heißt, einfach gesagt, du musst halt einfach mehr verdienen, als du Ausgaben hast. Und wenn du diesen Business Case nicht schlüssig darstellen kannst und bei einem Startup, und es wäre ja dann ein Startup, wenn du eine Ausgründung machst, hast du ja auch keine Zahlen aus der Vergangenheit.
Das geht de facto nicht. Ja? Ja, das geht de facto, weil nachhaltig, wenn du keine Vergangenheitszahlen hast, ich habe das selber zweimal mit der BaFin durchgemacht, vergiss es.
Es ist schwierig und dann vielleicht auch mal, wenn du jetzt im B2C-Bereich tätig bist, vielleicht B2B, Martin, da kannst du noch was sagen, ist ja vielleicht nochmal was anderes, aber welcher Nutzer ist denn bereit, nur für die Verwahrung seiner Kryptos Geld zu bezahlen? Da hat man doch auch einen Nachteil, Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu Unternehmen im Ausland, oder wie seht ihr das?
Auf jeden Fall. B2C ist momentan auch einfach wenig Geld zu holen. Also das Blockchain B2C ist es Freeware und kostenlos hauptsächlich. Da ist wenig Zahlungsbereitschaft. Das haben wir uns auch damals angeschaut, als wir losgelegt haben. Welche Zielgruppe adressieren wir mit unserer Lösung? Da haben wir ganz klar gesehen, B2C ist nicht viel zu holen, deswegen B2B. Aber da sehen wir dann durchaus auch Zahlungsbereitschaft und Interesse und auch den Bedarf an technologischen Dienstleistungen, wie wir sie eben im Angebot haben. Aber das Thema Nachhaltigkeit können wir als Startup natürlich auch nicht darstellen. Wir sind ein Jahr alt, finanzieren uns aus dem laufenden Geschäft. Da ist zu wenig mit Nachhaltigkeit. Also wir wollen ja auch wachsen und wir müssen ja auch wachsen, um nicht abgehängt zu werden im globalen Vergleich. Und insofern müssen wir auch viel investieren. Und Nachhaltigkeit ist gerade nicht die oberste Priorität, sondern erstmal wachsen und natürlich organisch oder im Kern vielleicht nachhaltig zu sein, aber mit Marketing und so weiter. Eben die Zahlen doch ein Stück weit dann eben so weit überreizen, dass es halt sich so weiter eben selbst tragen kann. Und das ist schon eine spannende Herausforderung auf jeden Fall.
Absolut. Vielleicht mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, wir sind jetzt schon eine gute Stunde unterwegs. Wenn ihr jetzt, der Gesetzgeber ruft bei euch an und sagt, so, ihr habt jetzt meinen Gesetzentwurf gelesen. Wenn ihr jetzt nur einen Wunsch frei hättet, was wäre der? Also bezogen auf diese strikte Trennung zwischen Kryptoverwahrung und andere Finanzdienstleistungen. Wäre der Wunsch, passt, alles bene aus den genannten Gründen, ist ja nicht alles nachteilig. Hartmut, du hast ja gesagt, IT-Sicherheitsrisiken könnten ja durchaus, also es könnte durchaus Sinn machen, dass man sagt, um die Stabilität der Banken nicht zu gefährden, macht es schon Sinn, dass man es trennt. Würdet ihr sagen, okay, wir lassen es bei der Trennung oder lieber Gesetzgeber, das ist nicht wirklich durchdacht, nimm den Teil zumindest mal raus und überleg dir, wie du die Lösung eher über die Byte oder Emma Risk hinbekommst. Kilian, vielleicht du zuerst.
Ich würde Ich würde erstmal nochmal das Thema Internationalität reinspielen und sagen, lieber Regulator, guck doch mal, ob du das Thema nicht wenigstens europaweit hinkriegst, um diese Komplexität oder diesen Unsicherheitsfaktor rauszunehmen. Das wäre mein erster Wunsch. Ich habe ja nur einen.
Ich gebe dir noch einen. Ich bin gespannt.
Nee, kriegen die anderen. Die anderen Wünsche kriegen.
Hartmut.
Also ich bin ja bei Kilian, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ich meine, wenn es dann ein Level Playing Field gäbe europaweit, das ist eine europaweite Regel, dann sähe es ja wieder was anders aus. Aber mein einer Wunsch wäre, ich denke mal, dass die Regulierung, so wie sie ist durchaus sinnvoll, aber die Trennung von Kryptoverwahrung von allen Finanzdienstleistungen halte ich nicht für klug.
Also raus damit.
Ja.
Martin.
Auch auf jeden Fall die Europäisierung oder die Standardisierung im europäischen Raum. Und im Bereich der Trennung das Ganze vielleicht nochmal ein Stück weit aufzuweichen. Aus unserer Perspektive natürlich wäre es wünschenswert, weiterhin als White-Label-Lösung integriert werden zu können. So insofern könnte man da nochmal ein Stück weit das Ganze aufweichen, bestimmt.
Es kann ja auch sein, dass das noch irgendwie in irgendwelchen Bestimmungen kommt, dass es dann nicht so harsch rüberkommt, wie es jetzt so im Gesetz steht. Aber gut, das muss man jetzt mal sagen lassen.
Cool. Also, wie gesagt, Blick auf die Uhr. Ich glaube, ihr wollt jetzt auch langsam den Grill anschmeißen, so wie ich. Es war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Klarheit dazu bringen, was denn mit diesem neuen Gesetz am Markt an Impact eintreten kann. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zu diesem Thema gesprochen haben. Hartmut, du hast jetzt auch schon gesagt, von euch kommt demnächst auch ein paar coole Announcements. Vielleicht können wir dann in diesem Zusammenhang nochmal ein Follow-up machen. Auf jeden Fall möchte ich mich bei euch bedanken. Es war ein sehr interessanter, kurzweiliger Podcast, wie ich finde. Und ja, herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart.
Danke für die Einladung.
Danke dir, Frank. Danke euch.
Danke. Gerne.
Danke. So, wenn euch der Podcast heute wieder gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein schönes Rating bei iTunes freuen. Gern auch, wie immer, der Aufruf, solltet ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Thema oder andere Themen haben, dann pingt uns an auf den bekannten Kanälen. Wir greifen die Themen dann gerne auf und behandeln die im Blog oder im Podcast. Genau, das war's für heute. Herzlichen Dank. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war die 218. Folge des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch auch in diesem sehr speziellen Thema weitergebracht. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns bitte 5 Sterne bei den üblichen Stores, bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, wo auch immer ihr uns hört. Der Hinweis noch auf unsere Sponsoren an Mastercard, an InnoPay, smartsteuer.de/fintech und FinCompare. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und wer sich noch nicht beworben hat für die BEX, für die Invite-Only Banking Exchange Konferenz, der soll das bitte noch nachholen. Banking Exchange, banking-exchange.com. Oder wir haben noch die große Konferenz, da braucht man keine Einladung, kann man jederzeit Tickets kaufen. Die Transactions-Konferenz, mehr Informationen unter transactions.io. Worum es geht, haben wir auch in einem der letzten Podcasts schon erzählt, deswegen muss ich da gar nicht mehr tief reingehen. Geht auf die Website, schaut euch an. Wir haben, glaube ich, bei der Transactions als auch bei der BEX ein sehr, sehr attraktives Programm. So zumindest auch das Feedback derjenigen, mit denen wir gesprochen haben, das Feedback vom Markt. Das können wir ganz stolz drauf sein. Schaut sich an, wenn ihr Interesse habt, bewerbt euch für die BEX oder holt euch ein Ticket für die Transactions. Macht's gut. Tschüss.